Dir, Heiliger Geist, dass du Dinge vorbereitet hast und bitte dich, dass du mich leitest, die Dinge zu sagen, die dran sind, Herr. Ich danke dir, dass du selber wirkst und ja, uns berührst im Herzen, Herr, dass wir erkennen, wo du uns ansprechen willst und uns auch zeigst, wo wir Dinge mitnehmen sollen für andere, Herr. Und ich danke dir, dass du ja, mich leitest und dass dein Wort lebendig ist und Kraft hat. Amen. Ja, Weihnachtszeit ist auch so die Zeit, wo man zusammenkommt, Zeit, wo man Gemeinschaft hat. Es ist auch die Zeit, wo Menschen in der Welt, sage ich, irgendwie freundlicher sind als sonst. Ich sage Menschen in der Welt, weil wir als Christen, da soll man nicht ablesen, ob Weihnachten ist oder nicht, sondern man soll ablesen, ob man Christ ist. Versteht ihr? Gut, aber beispielsweise der Filialleiter von meinem Lieblingslebensmittelsupermarkt, der hat mir auch ganz herzlich fröhliche Weihnachten und so gewünscht, ne, hat mich ganz gefreut. Aber die ganzen Leute, die vielleicht ganz freundlich sind in der Welt und so, sind trotzdem jetzt nicht unbedingt die Leute, die dann, mit denen ich dann im Familienkreis Weihnachten feiere. Also es sind nochmal zwei unterschiedliche Thematiken. Also Familie ist nochmal ein extra Rahmen. Also wenn ich jetzt den Filialleiter vom Supermarkt mit zum Weihnachtsfest bringen würde, weiß nicht, wäre irgendwie komisch. Aber Gott möchte, dass Familie sich trifft, also auch die menschliche Familie, denke ich, ist ihm wohlgefällig. Und viel wichtiger ist es ihm, dass jeder Mensch am Ende vom Tag in die göttliche Familie findet, wieder zurückfindet, wo er eigentlich hingehört. Ein Kind Gottes wird. Das ist Gottes Wunsch für jeden Menschen. Und darum soll es heute gehen, dass Menschen wieder zurückfinden zum Vater. Und wir gucken uns dafür eine Geschichte an, die auch, denke ich, bekannt ist. Lukas 15 vom verlorenen Sohn. Und es ist interessant, es sind ja drei Geschichten dort von verlorenen Dingen oder verlorenen Umständen. Also einmal wird es beschrieben, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat, dann ist das verlorene Schaf. Dann welche Frau, die 10 Drachmen hat, die verlorene Drachme. Und dann wird beschrieben, ein Mensch hatte zwei Söhne und kommt dann diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Wird nochmal ein bisschen anders auch eingeleitet. Und ich möchte gern mal anfangen mit euch zu lesen, Lukas 15 ab Vers 11. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Was am Anfang der Geschichte klar wird, irgendwie der Sohn, er möchte weg vom Vater, möchte raus in die weite Welt. Aber das Gute, die Güter, das Vermögen, das zu früh angetretene Erbe, das nimmt er schon vom Vater. Darauf besteht er, das will er haben. Ich denke, dass jeder Mensch, ob er Jesus schon kennt oder noch nicht, gute Dinge von ihm schon empfangen hat. Allein schon die Tatsache, dass wir leben. Ja? Der Herr schenkt Leben. Der Herr ist Ursprung allen Lebens. Nehemia 9, Vers 6. Nehemia ist jetzt vielleicht nicht so ein Buch, wo man da sowas so oft rauszitiert, aber finde ich einen interessanten Vers. Nehemia 9, Vers 6 heißt es zum Beispiel, du bist der Herr, du allein, du hast den Himmel gemacht, aller Himmel, Himmel, samt ihrem ganzen Herr. Die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst alles am Leben und das Herr des Himmels betet dich an. Also, dass der Herr alles am Leben erhält. Und er schenkt auch Leben für Menschen, die aktuell ganz entgegen Gottes Willen erstmal unterwegs sind, ganz entgegen seinem Plan. Aber wie der Vater in der Geschichte, ja, der Vater in der Geschichte, als er das gehört hat, dass der Sohn verreisen will, sein ganzes Erbe schon ausgezahlt haben will, da hat ihn der Vater nicht aufgehalten. Der Vater hat nicht das eingeschränkt oder gestoppt. Er hat viele Tagelöhner gehabt, dieser Vater. Der hätte ihn irgendwie mit seinen Bodyguards da irgendwie festhalten können oder so. Das hat er nicht gemacht. Und genauso hält auch Gott Menschen nicht von ihrem freien Willen ab. Ich habe das selber erlebt, als ich Teenager war, wo ich auch verschiedene Dinge im Kopf hatte. Beispielsweise mir dachte, hey, wenn ich mal meinen Gaming-PC habe, wo ich alles Mögliche dann drauf zocken kann und so, das wäre, dachte ich, eine gute Idee oder so. Und wir wussten alle, ihr kennt die Geschichte, dass es keine gute Idee war am Ende vom Tag. Aber der Herr hat mich auch davon nicht abgehalten. Ja, da kam nicht irgendwie ein Engel oder wer, der mich da das Paket aufgehalten hat oder irgendwas. Also andere Pakete wurden aufgehalten, ihr kennt die Geschichte. Aber in diesem Fall, ich hatte einen freien Willen und da greift auch Gott, Vater, auch nicht ein. Und der Sohn aus der nun verlorene Sohn aus der Geschichte, er geht also raus in die Welt und gibt sein Geld aus für alle möglichen Vergnügungen, die die Welt halt ihm bietet und denkt so, jetzt wäre er irgendwie frei. Aber interessant ist die Formulierung, als dann diese Hungersnot kommt, da heißt es dann, er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Sich an einen Menschen hängen. Das hört sich nicht frei an. Das hört sich im wahrsten Sinne des Wortes nach Abhängigkeit jetzt an, dass er irgendwo ist er doch nicht frei. Und dann auch noch in so einem Kontext, also Schweine hüten, war jetzt im israelischen, jüdischen Kontext jetzt nicht, glaube ich, der Traumjob, so, also mit Schweinen, die ja unrein sind, dann Umgang zu haben. Und dann auch die Formulierung über diesen Mann, ist einfach ein Bürger des Landes, jemand, der halt Äcker mit Schweinen hatte. Es wird gar nicht beschrieben, dass es irgendwie ein besonderer Landmann oder so ist, oder von ihm wird nicht beschrieben, der hatte viele Tagelöhner, denen es gut ging oder sonst was. Es war einfach irgendein Typ und da hat er sich dann halt an den gehängt. Es war in dem Sinne ein Arbeitgeber, weil er hatte zu arbeiten, aber er hat ja eigentlich keinen Lohn bekommen, so wie ich es rauslese, wenn er nicht mal die Schoten bekommen hat. Also es war einfach ein ganz schlechter Deal. Er war abhängig von diesem Mann, hat aber gar nichts bekommen eigentlich. Er war Knecht, Sklave, jetzt dort, wo er ist, aber er hat nichts gekriegt. Eigentlich ist er sogar fast verhungert. So. Ich habe das auch erlebt, als ich in der Welt unterwegs war, sage ich mal, und erstmal alles gemacht habe, wo ich dachte, ah, das ist das, was Spaß machen würde oder so. Ich kam in Abhängigkeiten rein. Ja, wer Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Aber ich habe keinen positiven Lohn bekommen. Ja. Ich habe nicht dabei rausbekommen. Ich wurde immer leerer und nicht voll. Nicht gefüllt oder erfüllt. Und deswegen hat auch dieser verlorene Sohn gemerkt, dass was falsch läuft. Und ab Vers 17 kommt dann die Wendung. Und das heißt, er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an. Und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Dieser verlorene Sohn ist nicht mehr verloren. Preist den Herrn, er hat die beste Entscheidung getroffen, die ein Mensch treffen kann. Sich zu entscheiden, ich gehe wieder Richtung Gott, Richtung Vater. Ich gehe zurück. Und was ich schön finde an dieser Geschichte auch, ich weiß ja viele hier, zu dem Großteil, wenn nicht sogar alle, die ich hier sehe, haben ihr Leben ja schon Jesus gegeben. Aber vielleicht hat der ein oder andere Angehörige oder Leute, die nicht beim Herrn sind, also noch nicht mit dem Herrn unterwegs sind oder nicht mehr so sehr. Da finde ich es interessant, was für eine Verheißung hier eigentlich auch rausspringt. Als der Sohn sich entschließt, zu seinem Vater zurückzukehren, da wird nicht beschrieben, er ging hin zu dem Haus, war dann am Haus und klopft irgendwie Tage und Nächte lang, bis der Vater irgendwann aufmacht oder so, sondern noch lange bevor er überhaupt beim Haus war, als er im Horizont aufgeploppt ist, da ging sein Vater auf ihn zu. Mir zeigt das, dass Menschen, die, ich sag mal, wie es hier heißt, wieder zu sich selbst kommen, zur Besinnung kommen, merken, hey, ich brauche Jesus in meinem Leben, ich möchte wieder zum Herrn. Ich glaube, dass Menschen, die diesen Schritt gehen, dass sie es nicht schwer haben werden, Gott zu begegnen. Weil Gott fordert nicht viel. Er fordert nur diese Entscheidung. Er fordert nur diesen Blick und diese Schritte hin auf ihn. Und er kommt entgegen. Ist für mich ermutigend, wenn ich weiß, ich kenne auch Leute oder habe Leute in meiner Verwandtschaft, die noch nicht oder nicht mehr so mit dem Herrn unterwegs sind. Dann weiß ich, hey, sie müssen nur anfangen, auf ihn zuzulaufen und er kommt ihnen entgegen. Und der Grund, warum das so einfach ist, warum das heute so leicht für uns Menschen ist, Gott zu begegnen, den feiern wir ja auch mit an Weihnachten. An Weihnachten, ich werde nicht die ganze Weihnachtsgeschichte erzählen, ich hoffe, das ist in Ordnung. Ihr werdet die sicherlich die nächsten Tage noch öfters lesen, hören. Ist eine gute Geschichte. Grundsätzlich geht es darum, dass Jesus, der Gott ist, Mensch wurde und zu uns auf die Erde kam. Philipper 2, Vers 6 und folgende Verse drückt es so aus: Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf die gleiche Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Ich ergänze mal noch und formuliere es so, dass er, der König der Könige, Herr aller Herren, der über alles erhaben ist, er erniedrigt sich, wird so demütig, dass er zum einen als Kind kommt, als Säugling und dann auch noch in diesem Futtertrog, dieser Krippe, sich dass er dort geboren wird, nicht irgendwo in einem Palast oder so. Er hätte ja jedes Hotel hätte er ja buchen können. Ja, versteht ihr? Es ist der Herr. Aber er, voller Demut, lässt er sich dort, kommt er dort zur Welt. Und es geht aber ja weiter. Ich meine, Weihnachten oder die Geschichte, dass Jesus da ist, gekommen ist, das ist ja erst der Anfang. Weil Jesus hat dann ja sein Leben vorgelebt, muss man sagen. Er hat sein Vorleben gelebt, ein Musterleben, eigentlich perfekt. Also, wenn du irgendwie wissen willst, wie ist ein gutes Leben, guck mal bei Jesus in die Evangelien. Das sind gute Sachen. Er war vom Heiligen Geist erfüllt, zog durchs ganze Land umher, tat Gutes, heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, hat einfach Gutes gemacht. Und dann geht es aber weiter, Philipper 2, dann ab Vers 7, er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der über alle oder der bedeutender ist als jeder andere Name. Dass Jesus, und ihr wisst es, dass Jesus gegangen ist ans Kreuz und unsere Schuld, unsere Sünde, die Sünde, die der gesamten Welt am Ende vom Tag auf sich genommen hat, das, was den Menschen trennt von Gott, das, was den Weg zum Vater blockiert und unmöglich eigentlich macht, das hat er auf sich genommen, um den Weg wieder frei zu machen. Und diese Last, die Jesus auf sich genommen hat, unsere Schuld, unsere Sünde, auch die Auswirkung davon, Krankheit, die war zwar schwer, aber keineswegs zu schwer für unseren Herrn Jesus. Und deswegen hat Jesus auch, als er gestorben ist, ist er wieder auferstanden aus den Toten und hat gesiegt über den Tod, über die Sünde. Und jeder, der heute den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, der mit dem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist und im Herzen glaubt, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, der wird gerettet. Und nun ist eben dieser Weg frei für jeden, der sich dazu entscheidet. Ich bin dankbar, dass ich Jesus auch schon vor einigen Jahren kennenlernen durfte, dass ich ihn als Herrn und Erlöser annehmen durfte und mit ihm zusammen lebe. Ich kann sagen, es ist ein ganz anderes Leben, eine ganz andere Lebensqualität, ein ganz anderer Lifestyle, wie die jungen Leute sagen würden. Also die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Und auch der verlorene Sohn kam wieder zum Vater, hat es gemacht. Und ich finde die Formulierung ganz interessant, wenn wir da nochmal lesen in der Geschichte. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Also wenn du mich jetzt fragst, keine Ahnung, wie war die Geburtstagsfeier letzte Woche, und ich sage, wir waren alle fröhlich, dann wäre das eine schöne Info eigentlich. Ja? Wir waren für, keine Ahnung, ein paar Stunden alle fröhlich. Aber hier, wo der Sohn nach Hause kommt, sie fangen an, fröhlich zu sein. Da ist kein Ende in Aussicht. Okay? Er ist wieder daheim und dann kommt die Freude, es geht los. Finde ich sehr interessant so. Also sie fingen an, fröhlich zu sein. Wird nicht beschrieben, dass das irgendwann aufgehört hätte. Dann ist es aber auch so, und das wisst ihr alle, weniger fröhlicher Mensch, gibt es noch den anderen Bruder, den anderen Sohn. Da gehen wir auch noch kurz drauf ein. Der wird dann beschrieben ab Vers 25 in Lukas 15. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld, und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Also dieser andere Sohn, der ist auch ein hartes Pflaster irgendwie, ich weiß nicht. Also das Erste, was ich schade finde und was mir auffällt, dieser andere Sohn war in Anführungszeichen nicht verloren, er war zumindest mal nicht ins weite Land weggezogen und irgendwo in der Welt ganz weit weg. Aber irgendwie war er auch nicht so richtig daheim. Also er war wohl viel auf dem Feld, kam hier scheinbar erst später, wahrscheinlich spät abends, vom Feld zurück. Auf dem Feld sein heißt außerdem nicht automatisch arbeiten, das steht ja nicht. Aber wir gehen mal davon aus, dass er gearbeitet hat auf dem Feld. Und war aber irgendwie auch nicht so wirklich beim Vater. Er war zwar nicht weg, aber er war auch nicht dort im Haus. Und vor allem, als er dann die Freude hört, was alles los ist, sein Bruder ist gesund wieder zurückgekommen, dann ist der nächste Satz, er wurde zornig. Also wir merken dann auch, dass dieser ältere Sohn, dass er seinen Vater, wenn er mit seinem Vater spricht, sagt er nur du. Und wenn er über seinen Bruder spricht, sagt er dein Sohn. Du, dein Sohn. Er sagt nie Begriffe wie Vater oder Bruder. Was sehr traurig ist. Stattdessen redet er gerne darüber, was er selber so alles gemacht hat. Ja, wie er jahrelang gedient hat und alle Gebote scheinbar gehalten hätte vom Vater. Und dann sagt er auch noch, dass der Vater schuld ist, dass er keinen Bock hat. Ne? Also für mich ist dieser ältere Sohn schon auch so ein, der verkörpert auch in dieser Geschichte so Selbstgerechtigkeit. Er denkt sich irgendwie so, oh, ich habe doch alles richtig gemacht und guckt nur auf sich selber, nicht so auf die Gnade, die der Vater ihm erweisen kann. Interessant ist, wenn wir Lukas 15 mal im Kontext lesen, zu wem Jesus dieses Gleichnis oder auch diese Geschichte spricht. Es ist in Lukas 15, Vers 1, aber auch in Matthäus 9, Vers 10 und Lukas 5, Vers 30 sind drei Geschichten oder drei Formulierungen, die gleich sind. Und da heißt es dann immer, es pflegten sich ihm aber Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und dann ist der nächste Vers. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Also man merkt da schon, auch bei dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, Zöllner und Sünder, weil ich es interessant finde, das heißt Zöllner und Sünder und dann heißt es, die Schriftgelehrten sprachen, also die müssten theoretisch laut meiner Rechnung bei der Kategorie einfach Sünder drin sein. Aber die Zöllner und ich sag mal die Sünder, die wissen, dass sie Sünder sind, die können sich identifizieren mit dem ersten Sohn und werden dadurch ermutigt, zum Herrn umzukehren. Aber die Pharisäer, die oder allgemein selbstgerechte Menschen, die hätten vielleicht gedacht, ja, ich habe das gar nicht nötig. Und deswegen kommt dieser zweite Sohn hier auch noch mit rein, damit Jesus erklärt, dass alle es nötig haben, zum Herrn zu kommen. Dass jeder hat gesündigt, keiner ist so gut, dass er nicht sündigte und nur Gutes täte. Und deswegen erklärt er das hier so. Und ja, die Soundeffekte manchmal. Nee, und wenn du jetzt jemanden kennst, der Jesus noch nicht kennt, sage ich mal, dann kann es sein, der weiß selber, dass er auf dem falschen Weg ist und Dinge ihn kaputt machen, ihn abbringen, ihn fertig machen. Dann kannst du ihn ermutigen, zum Herrn umzukehren. Und selbst aber, wenn er so dieser zweite Kandidat ist, der denkt, ich mache alles gut und bin gut unterwegs, keine Ahnung. Selbst da ermutige ich mich die Geschichte, weil ich weiß, der Vater geht auch ihm entgegen. Der Vater kommt auch dort nochmal raus und spricht mit ihm. Und egal wie hart so ein Herz sein kann, ich glaube, der Herr kann immer Zugang gewinnen. Und dass wir auch an solchen Leuten dranbleiben. Wir selber, wir können uns freuen, dass wir gerettet sind, egal wie wir vorher drauf waren, das war jetzt auch nicht ab. Jetzt sind wir beim Herrn, jetzt sind wir, also mit dem Herrn unterwegs, muss ich sagen. Jetzt sind wir in diesem Haus, wo wir uns freuen können, wo Freude herrscht, wo Feierfestlichkeit herrscht in Gottes Gegenwart, ja, wo in seiner Nähe die Freude nie aufhört und diese Dinge. Und das dürfen wir uns auch bewusst sein, dass eben ein anderes Leben ist und also dass wir sind beim Vater in seiner Gegenwart und haben ihn an unserer Seite, wir haben den Herrn an unserer Seite und deswegen merken wir auch, wie Dinge in unserem Leben auch anders laufen können, ganz klar, als Dinge im Leben von anderen Personen vielleicht. Also beispielsweise, ich hatte ja schon die eine oder andere Geschichte erzählt von meinen Geschäftsfahrten mit dem Lobpreis. Ich glaube, die letzte Fahrt ging nach Stuttgart, wenn ich es richtig weiß. Jetzt ging es vor ein paar Wochen nach Augsburg, genau. Und da war es dann auch interessant. Ich hatte also halt auch Feiert Jesus halt drin, weil ich höre dann gerne den deutschen Lobpreis, damit die es verstehen und so. Und dann auf der Rückfahrt hat sich dann doch irgendwann der Moslem im Auto zu Wort gemeldet. So, hat er dann doch gemeint, du, warum läuft hier eigentlich die ganze Zeit Kirchenmusik? So hat er es halt gemeint. Na gut. Da habe ich dem halt erklärt, so, warum ich das höre und so. Und er hat dann erklärt, hey, also als Moslem eigentlich müsste er theoretisch auch immer so muslimische Musik irgendwie hören. Also da gibt es so einen Fachbegriff, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, wie die das nennen. Aber eigentlich müsste er auch immer nur so muslimische Musik hören. Da gibt es eigentlich so einen so wie er das auffasst, eigentlich so eine Satzung oder so. Habe ich gesagt, ja, und machst du das? Hat er gesagt, nee. So, okay, also das ist so viel mal zur Religion. Also ja, und dann habe ich ihm erklärt, ja, habe ich auch gesagt, es gibt auch in der Bibel Verse, die mich ermutigen dementsprechend. Wir hatten das, besser Schelten eines Weisen hören als die Lieder der Toren, Prediger 7, Vers 5. Aber warum ich Lobpreis höre oder christliche Musik, ist am Ende einfach, weil es mir gut tut. Ja, weil es mir Frieden schenkt, weil es mich auferbaut, mich stärkt. So hat er dann, glaube ich, nichts mehr gesagt. Aber egal, er hat dann weitergehört, dann konnte er es ja prüfen. Und dann habe ich ja, das folgende Zeugnis habe ich, glaube ich, letzte Woche oder so schon erzählt, aber ich wiederhole es gerne nochmal kurz. Da habe ich ja auch ganz konkret sowas kürzlich wieder erlebt, wie beim Autofahren, einfach beim Lobpreis hören und singen, der Herr auch gewirkt hat und Dinge passiert sind. Konkret bei meiner speziellen Fahrt mit meinem speziellen Ersatzwagen, der eine oder andere kann sich vielleicht noch entsinnen. Da war es ja kurz gesagt so, ich hatte an zwei Tagen hatte ich so ein Gerstenkorn hatte ich bei mir am Auge, was ein bisschen ein nerviges Thema war. Und ich habe mich aber jetzt nicht den ganzen Tag darum gekümmert irgendwie oder eigentlich auch gar nicht gegoogelt oder sonst was gemacht, was man da jetzt machen kann, sondern gut, ich habe gebetet und dann habe ich halt vertraut. Und als ich in dem Auto aber gefahren bin, dann mit Lobpreis, weißt du noch, da hat die Gegenwart Gottes mich berührt und ich habe angefangen zu weinen. Die Scheibenwischer haben es nicht wegwischen können, aber jedenfalls, am nächsten Tag ist mir aufgefallen, dass das weg war, dass ich geheilt war. So. Und einfach so ganz unkompliziert. Und das ist so, wo wir lesen, so der Vater hat gesagt, alles, was mein ist, ist dein. So. Und dazu vertrauen, dass der Herr uns versorgt, also auch beispielsweise mit Heilung. Das heißt in Römer 8, 32 über Gott Vater, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also so Begriffe wie alles, kannst du mal gucken, was das so bedeutet. Das ist ganz schön viel, alles. Und deswegen auch Heilung, klar. Also wenn der Herr, er will uns gebrauchen hier auf der Welt, um sein Reich zu bauen, natürlich möchte er uns ja auch Heilung schenken und wir können in seinem Namen beten und darum bitten. Was anderes war auch, das war eine Kleinigkeit, aber das fand ich ganz interessant. Das war diese Woche. Es war eigentlich ging es nicht nur um eine Kleinigkeit, sondern im wahrsten Sinne des Wortes um Kleingeld. Ich war Geschenke kaufen in der Stadt. Geschenke kaufen ist noch einigermaßen okay, aber normales Einkaufen verstehe ich. Ja. Und ich war in der Stadt und als Christ und als guter Bürger habe ich natürlich einen Parkschein mir geholt. Also weil da, wo ich geparkt habe, habe ich einen gebraucht. Und ich gehe zum Parkscheinautomat mit meinem Kleingeld und ich schmeiße 20 Cent ein. Und dann, ich habe ein technisches Gehör, merke ich, oh, der kam an der falschen Stelle wieder raus. Das kennt ihr, gell? Wenn das nicht nimmt irgendwie. Gell? So, dann fasse ich da rein, auf einmal Hände voll Gold, wollte ich schon sagen. Meine Hand war dann voll mit Geld, weil da war irgendwie alles irgendwie durchgefallen. Und dann dachte ich, auch gut, okay, ist halt der Automat kaputt. Aber eigentlich ergibt es ja keinen Sinn, weil wenn ich jetzt hingehen würde, ich würde Geld einwerfen und kriege keinen Schein, dann lasse ich doch mein Geld nicht da liegen, versteht ihr? Also das hat mich ein bisschen gewundert. Und dann habe ich halt nochmal 20 Cent eingeworfen, dann sind die wieder rausgefallen. Aber dann habe ich gesehen, auf der Anzeige vom Parkautomat stand dran, bisher gezahlt 40 Cent. Dann habe ich immer mit dem gleichen Ding das gezahlt und dann war der halt irgendwann gezahlt. Da dachte ich so, okay, der ist halt irgendwie kaputt oder so. So, aber jetzt bisher denkt man so, kaputter Parkautomat, okay, warum erzählst du das im Haus Gottes? Jetzt kommt es gleich. Ich habe mein Parkticket und meine Beute, habe ich dann in mein Auto getan und dann bin ich zurückgelaufen und ich sehe schon, da nähert sich einer dem Parkautomat. Gleich mal geguckt. Und dann geht er da so hin, siegessicher, 20 Cent eingeworfen, so ein älterer Herr und ich wollte ihm die gute Nachricht des Tages natürlich gleich offenbaren und gehe siegessicher und ohne Hemmungen auf ihn zu und sage, ich kann Ihnen was Schönes erzählen. Heute kann man kostenlos parken, das Geld kommt unten wieder raus. Und voll verheißungsvoll und erwartungsvoll machen wir die Luke auf und das ist kein Geld drin. Ich weiß nicht, was da los war. Da kam nichts, bei ihm hat das genommen. Ich habe später irgendwann selber nochmal nachgeparkt, nachgezahlt, wie auch immer. ich hatte jetzt ja genügend Geld. Und dann hat er es auch bei mir dann zukünftig genommen. Da hat der Herr vermutlich gemeint, ich soll jetzt nicht horten. Nee, egal. Aber ich fand es interessant irgendwie, also in dem Moment, wo ich kam, war da Geld drin, ich schmeiß ein und krieg's kostenlos und dann beim nächsten, ab da ging es dann nicht mehr. Also irgendwie ist eine Kleinigkeit, mir geht es jetzt nicht um die 3,40 Euro, dass das jetzt, ja, aber wie der Herr einfach sich um Dinge kümmert. Und mir ist da dann aufgefallen, bei diesem Parkautomat, ich habe keinen Moment an dem Tag gedacht, boah, wie werde ich das nur zahlen, oder ich habe mich da nicht drum gesorgt, ich habe da gar nicht dran gedacht, der Herr hat dann sich drum gekümmert, ohne dass ich überhaupt mir Gedanken darüber gemacht habe. Bei einer anderen Situation aber, weiß nicht, ob er das erzählt hat kürzlich, da hatte ich auch mit Finanzen zu tun und da habe ich aber mir viele Gedanken gemacht und mich viel gesorgt. Als ich nach dem Jugendgottesdienst die Jugendfinanzen abgerechnet habe, habe ich dann gemerkt, boah, relativ großen Verlust gemacht bei dem Jugendgottesdienst. Also ja, wir haben irgendwie falsch kalkuliert oder zu viel Essen gemacht, irgendwie so. Und ich weiß nicht, wie ihr das macht als Kaufmänner und so und Buchhalter und wie auch immer. Ich habe es dann irgendwie 5-mal nachgezählt und es hat auch echt lang gedauert. Stundenlang saß ich an diesen Kassen dran, aber es wurde halt nicht mehr. Gell? Und halt wirklich, also es hat mich angestrengt innerlich. Und dann, ich hatte noch im Hintergrund, hatte ich noch mich erinnert an eine Predigt, die ich gehört habe, die mich ein bisschen gestört hatte, weil da hatte einer gesagt, wenn wir ruhen, dann kann Gott arbeiten. Und dann dachte ich so, ja, soll ich mich jetzt hinlegen und dann, also wisst ihr, ich meine, ich verstehe schon den Grundkontext, bin ich schon dabei, aber weiß nicht, ob man das so krass sagen kann. Egal, habe ich mich hingelegt, weil ich auch noch müde war vom Zählen. So, und dann lag ich da, ich glaube 5 Minuten oder so, und die Leute rufen ja immer im richtigen Moment an, oh, klingelt's Telefon. Sag, ja, wohlgemut, so halb schläfrig, sagt er, ja, ich weiß doch noch, ihr hattet auch euren Jugendgottesdienst und da ist es ja scheinbar nicht ganz aufgegangen mit den Finanzen, ich würde die Differenz gern übernehmen. Ja, preis den Herrn. Und da merke ich dann aber auch, hey, einfach zu vertrauen, alles vom Vater ist unseres, dass der Herr uns auch alles schenken will, ob es jetzt um Versorgung geht, um Heilung, um diese Dinge. Wir sollen uns nicht sorgen um diese Dinge. Ja? Wie im Haus vom Vater einfach alles vorrätig ist, so dürfen wir auch dem Herrn vertrauen, dass er uns versorgt mit den Dingen, die wir brauchen. Vielleicht noch kurz, ich bin gut in der Zeit, aber ich würde noch kurz ein Beispiel noch geben, wo ich auch Gott dankbar bin, wo er mir was geschenkt hat oder ich was weiterschenken durfte, weil das Ding ist, wenn wir uns fokussieren aufs Reich Gottes, also zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachten, dann kümmert er sich um die anderen Dinge und dann können wir Menschen auch erreichen mit dieser Botschaft, die unser Leben verändert hat. Und ich hatte diese Woche, habe ich nochmal Schokolade und Traktate ausgeteilt, bin jetzt bald fertig. Ich fand es sehr interessant, der Herr hat mich zur rechten Zeit an den rechten Ort geschickt und ich war beim Verteilen in diesem neuen Gebiet, wo ich jetzt bin. Und als ich Schokolade und Traktat einwerfe in den Briefkasten, da sagt dann die Frau, die ältere Dame, die rauskommt zum Rauchen, sagt, was werfen Sie da ein? Da sage ich, eine Schokolade und einen Flyer. Dann fragt sie, was für ein Flyer? Die Personen fragen nie, was für Schokolade. Also, was ist es? Ey, ja, habe ich halt gesagt, über Jesus. Oh, da kam dann, oh. Na gut, die Nationen werden in Staunen versetzt. Also, ja, sie hat ja dann gerade ihre Zigarette angemacht. Tja, dann habe ich auch gesagt, ich will sie auch gar nicht aufhalten und so. Möchte nur kurz erzählen, habe dann eine Viertelstunde lang mein Zeugnis erzählt und ihr einfach ja, erklärt, wie Jesus mein Leben verändert hat. Und ja, für sie, also es ist immer wieder, wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, für sie war halt immer so ein bisschen so der Punkt, so, sie hat so gefragt, ja, warum machen Sie das und so? Und sie hat ja gesehen, ich habe eine Tasche voll noch mit Schokolade und war voll mit Flyern, war voll gepackt. Und dann habe ich halt einfach erzählt, ja, Jesus hat mein Leben verändert, nachdem ich das ja vorher schon im Detail erklärt habe, Und ich möchte, dass auch andere die Chance haben, diesem Jesus zu begegnen. Und das fand sie ganz interessant. Sie hat sich da noch nicht zwar für Jesus gleich entschieden, aber ich habe in ihren Augen gesehen, dass wurde was gesät. Versteht ihr? Und ich habe einfach so über die letzten Jahre, wo ich auch im Dienst bin, gemerkt, es geht einfach am besten, wir fokussieren uns auf Jesus, auf das Reich Gottes, auf die Dinge, die für ihn wichtig sind. Und dann können die anderen Thematiken, die im Alltag oder auch mal in Herausforderungen stecken, da kann der Herr einfach wirken und wir dürfen vertrauen, dass er uns auch alles andere schenkt, uns da Gelingen gibt. So möchte ich dich da wirklich ermutigen. Zum einen, also auch wenn du jetzt heute hier vermutlich nicht sitzt und Jesus noch nicht kennst, aber das von dem, was ich erzählt habe über einen verlorenen Sohn und das Evangelium, dass du dir bewusst bist, wie kraftvoll und wertvoll diese Botschaft ist und auch für die nächsten Tage, die bevorstehenden Feierlichkeiten und Festlichkeiten, wenn wir zusammenkommen mit Familie, mit Freunden, wo eben vielleicht dann Menschen dabei sind, diesmal wieder hören sollten, dass wir mutig sind, es ihnen zu sagen, weil der Herr geht auch auf sie zu. Wir senden das Wort, aber der Herr, er wirkt an den Herzen. Und wir dürfen uns dann gewiss sein, dass wenn wir uns kümmern um Dinge des Reiches Gottes, dass er sich auch kümmert um die Dinge, die wir sonst noch so zu tun haben oder die vielleicht schwierig sind manchmal. Ja, und Jesus, so danke ich dir, dass du uns erlöst hast, Herr, dass du für uns am Kreuz warst. Und ich bitte dich ja auch ganz konkret, einfach jetzt in dieser Weihnachtszeit, an den einzelnen Feiertagen, an den Festlichkeiten, dass wir von deinem Heiligen Geist geleitet sind, die Worte weiterzugeben, die wirklich unsere Angehörigen, die Menschen in unserem Umfeld berühren, dass sie die Wahrheit des Evangeliums erkennen und dass in dieser Zeit wirklich dein Geist wirkt und auch deine Kraft, Herr. Bitte ich, dass du kommst und Zeichen und Wunder tust in dieser Zeit, Herr. Und dass dein herrlicher Name, Jesus, wirklich verbreitet und erhöht wird, Herr. Und dass wir in unseren Familien, in unseren Umkreisen, Herr, wirklich erleben dürfen, wie Menschen offen sind für das Evangelium und wie Leben verändert werden. Amen.